Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir beschäftigen uns in dieser Folge erneut mit der steuerlichen Förderung von Forschungsaktivitäten. In der letzten Folge haben wir uns ja auf nationaler Ebene die Forschungszulage näher angeschaut und in dieser Folge weiten wir unseren Blick und gehen stärker auf europäische Entwicklung ein. Ganz konkret schauen wir uns die sogenannte Patentbox an oder Patentboxen. Und wie immer starten wir die Folge mit einem kleinen Disclaimer am Anfang. Ihr wisst ja alle, das hier ist keine Rechtsberatung und alle Ansichten sind natürlich die eigenen. Außerdem darf ich an dieser Stelle wie gewohnt als Sparringspartnerin die liebe Claudia begrüßen. Hallo Claudia.
Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich freue mich mal wieder hier zu sein, Robert. Richtig, richtig schön.
Freut mich auch.
Ja, wir haben uns wieder ein spannendes und auch facettenreiches Thema mit unseren Patentboxen ausgesucht. Und bei Patentboxen handelt es sich um sogenannte Output-Regime. Forschung ist ein langwieriges Geschäft. Resultate brauchen meist bis zur Verwertung viele, viele Jahre. Input-Regime wie die Forschungszulage greifen hier früher ein und fordern direkt die Forschungsaktivitäten. Output-Regime dagegen fördern hingegen die Ergebnisse, also die Gewinne, die mit einer Verwertung von F&E, also Forschung und Entwicklungsaktivitäten, erzielt werden, beispielsweise über Lizenzen. Also ganz konkret heißt es, dass die Gewinne aus zum Beispiel Patenten geringer besteuert werden, als dies normalerweise der Fall wäre.
Cool.
Genau, und das Ziel beider Regime ist aber ähnlich. Im Ergebnis hat der Unternehmer mehr Geld in der Tasche und kann damit mehr Geld in F&E-Aktivitäten investieren. So viel zum Hintergrund. Also wir bauen heute die Folge wie folgt auf. Erst etwas Allgemeines, dann die internationale Einordnung und zum Schluss am besten noch ein kleines Beispiel aus Holland. Ab geht's, Robert. Hol uns ab.
Sehr gerne, sehr gerne. Also ihr wisst ja, die meisten Patentbox-Regelungen gelten für inländische oder primär für inländische Unternehmer, aber auch für Betriebsstätten von ausländischen Unternehmern, die jetzt zum Beispiel im jeweiligen inländischen Körperschaftssteuersystem einzuordnen sind oder unterliegen. Und es gibt jetzt Patentbox-Regelungen nicht nur in Europa, das ist sehr wichtig, sich zu vergegenwärtigen, sondern die gibt es grundsätzlich überall auf der Welt. Und Patentbox-Regime oder Regelungen, wie wir dazu sagen, haben in den vergangenen 10 Jahren eine, ich will jetzt mal sagen, sehr wechselhafte Entwicklung erfahren. Diese Patentboxen waren zuvor in vielen Staaten sehr beliebt, aber wurden dann auch sehr stark kritisiert, da sie nämlich im Verdacht stehen, dass es hier primär gar nicht um Forschungsaktivitäten geht. Also ich will gar nicht die eigentlichen Forschungen fördern, sondern ich will eigentlich nur Buchgeld transferieren. Und zwar, indem ich von Hochsteuerländern Gewinne absauge in Niedrigsteuerländern. Also damit quasi beitrage zur internationalen Gewinnverlagerung. Und in Deutschland gab es zum Beispiel so eine Patentbox-Regelung nicht und gibt es auch bis heute nicht. Und das einschneidendste Ereignis, was wir dann in dieser Historie der Patentboxen hatten, war die Veröffentlichung des OECD G20 BEPS Report, Base Erosion and Profit Shifting. Am 5.10.2015. Und hier haben wir insgesamt 15 Aktionspunkte gehabt oder Action Points. Und dann gibt es einen Action Point, Aktionspunkt 5, mit dem Titel Wirksame Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz.
Ein sehr langer Titel.
Sehr langer Titel, wie so häufig im Steuerrecht, ja. Und ihr könnt euch ja schon so ein bisschen vorstellen, wenn ich mir den Artikel da rausgegriffen habe, dann hat er natürlich genau diese Patentbox-Regelung unter anderem adressiert. Und um nun diese schädlichen Steuerregelungen wirksamer zu bekämpfen, verlangt nun der Aktionspunkt 5 von diesen steuerlichen Präferenz- oder Vorzugsregelungen, dass wir substanzielle Aktivitäten der Steuerpflichtigen haben in Form des sogenannten Nexus Approach oder Nexus Ansatz. Nexus, dass quasi eine Verbindung besteht, so sinngemäß. Und einige Patentbox-Regelungen dehnen ihren Anwendungsbereich nun auf andere Steuerpflichtige auf, zum Beispiel auch natürliche Personen oder gemeinnützige Unternehmen, die im Prinzip nun nicht der Körperschaftssteuer unterliegen, damit man das so ein bisschen im Hintergrund hat. Und wir betrachten nun primär die europäischen Patentboxen. Gegenwärtig wenden 14 europäische Staaten so ein Patentbox-Regime an. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine Blaupause und das trifft auf alle Patentboxen zu und die Wirtschaftsgüter fallen da drunter oder nicht, aber dazu später.
Und Regelungen, die eben eine Steuervergünstigung für Einkünfte im Zusammenhang mit geistigem Eigentum vorsehen, wurden jedoch von der OECD kritisch gesehen, weil es zu einer Aushöhlung der Bemessungsgrundlage bzw. zur Gewinnverlagerung kommen könnte. Und der oben beschriebene Substanzansatz oder der von Robert worden ist, zielt nicht darauf ab, ein bestimmtes Patentbox-Regime zu empfehlen, sondern vielmehr die äußeren Grenzen einer oder eines Patentbox-Regimes zu beschreiben, das eben Vorteile für Forschung und Entwicklung gewährt, aber gleichzeitig eben keine schädlichen steuerlichen Auswirkungen auf andere Länder hat. Und wichtig ist an diesem Punkt zu verstehen, dass die OECD keine Empfehlung zur Einführung von IP-Box-Regimen abgibt. Also Jurisdiktionen können frei entscheiden, ob ein Patentbox-Regime eingeführt werden soll oder nicht. Und der von der OECD vorgeschlagene Nexus-Ansatz besteht darin, Steueranreize nur für solche Einkünfte zu gewähren, die aus geistigem Eigentum resultieren, wenn die eigentliche F&E-Tätigkeit vom Steuerpflichtigen selbst ausgeübt wurde.
Genau, und das war vorher nicht der Fall. Also zum Beispiel, man hat Marken, Patente, Know-how, was auch immer genommen. Das sind dann Wirtschaftsgüter gewesen, intellektuelle Wirtschaftsgüter oder Intellectual Property. Und man hat diese in steuerniedrige Jurisdiktionen transferiert, damit dann Gewinne aus steuerhohen Ländern dorthin geschoben werden können. Und natürlich kann man damit insgesamt die Steuerlast in der Konzerngruppe oder untereinander deutlich drücken. Aber gehen wir mal darauf ein, was eigentlich für Wirtschaftsgüter in eine Patentbox eingelegt werden können. Und jetzt denkt man natürlich, ah, okay, natürlich, Patentbox, Patente, ist ja klar. Aber das war nun immer nicht der Fall. Die Claudia hat ja zum Beispiel gerade eben das Wort IP-Boxen fallen lassen. Okay, was heißt denn eigentlich IP-Boxen? Wie gesagt, dieses Intellectual Property-Boxen. Und alleine von dem Namen heraus kann man ja schon sehen, so hat man früher Patentboxen bezeichnet als IP-Boxen, dass der Anwendungsbereich früher deutlich breiter war.
Okay, und die Arten von immateriellen Wirtschaftsgütern, die eben in den Anwendungsbereichen der Patentboxregelungen fallen, die sogenannten qualifizierten Wirtschaftsgüter, sind eben von Land zu Land unterschiedlich. Im Allgemeinen können Patentboxregelungen einen günstigeren Steuersatz für Patente, ergänzende Schutzzertifikate, in der Regel auch Schutzrechte, gewerbliche Muster, Modelle und Pläne vorsehen. Häufig werden Marken, Handelsnamen, Urheberrechte, Software und so weiter nicht in den Anwendungsbereich der Patentbox-Regelung einbezogen. Für Unternehmen ist es daher bei der Standortwahl von F&E-Aktivitäten mitentscheidend, über die entsprechenden qualifizierten Wirtschaftsgüter zu verfügen bzw. diese steuerplanerisch zu entwickeln. Und zwischen den einzelnen qualifizierten Vermögenswerten gibt es eben auch Unterschiede in ihrer Erlangung sowie im jeweiligen Schutzumfang. Einige sind zum Beispiel eintragsfähig, beispielsweise das Patent. Damit geht aber auch der Schutzumfang einher. Patente haben einen viel stärkeren Schutz als zum Beispiel Know-how. Die Voraussetzungen für die Erlangung eines Schutzrechts sind daraus resultierend auch unterschiedlich. Beispielsweise müssen Patente neu und gewerblich sein, sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, um eben ein zeitlich begrenztes, alleiniges Nutzungsrecht zu gewähren.
Genau, und wenn ich jetzt darauf nochmal eingreifen oder einschwenken kann, natürlich ist es viel einfacher für mich, ein Know-how, also ich definiere quasi irgendetwas, was halt besonders ist, ein Wissensgut, was ich in Unternehmen halte, zu transferieren oder dem einen Wert zuzumessen und dann in der Unternehmensgruppe Lizenzen hin und her zu schieben, als das im Vergleich zu Patenten ist. Weil hinter Patenten steht quasi ein staatlicher Akt. Da überprüft dann zum Beispiel ein Patentamt, ob die Voraussetzungen der geistigen Leistung nun patentierungswürdig sind oder grundsätzlich nicht würdig sind. Jetzt gehen wir aber grundsätzlich nochmal auf den BEPS Action Point 5, also Aktionspunkt 5, ein und dass dann diese Patentbox-Regime angepasst wurden. Die einzigen qualifizierten Wirtschaftsgüter, die nach dem Nexus-Ansatz geeignet sind, sind Patente und anderes geistiges Eigentum, die quasi Patenten funktional gleichwertig zuzuordnen sind. Und zu diesem Zweck teilt dann die OECD grundsätzlich drei Kategorien ein. Wir hatten es ja auch letzte Woche oder das letzte Mal bei den Bei der Forschungszulage schon. Es gibt grundsätzlich immer diese drei Kategorien und wir haben hier zum ersten Patente, urheberrechtlich geschützte Software und die dritte Kategorie. Das ist ein bisschen weit längerer Satz, deswegen lese ich den kurz mal vor. Unter bestimmten Umständen andere Gegenstände des geistigen Eigentums, deren Erfindung nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens nicht offensichtlich ist und die sowohl nützlich als auch neuartig sind. Okay, krasser Satz. Was heißt das jetzt eigentlich? Naja, also wenn ich jetzt die dritte Kategorie neben die beiden anderen Kategorien daneben lege, also Software und Patente, dann sieht man ja schon, naja, das ist ein bisschen weiter formuliert. Und das umfasst dann nun qualifizierte Gegenstände des geistigen Eigentums, die dann nicht unter die ersten beiden Kategorien fallen, aber ähnliche Merkmale mit Patenten aufweisen. Und diese müssen nun im Wesentlichen geistiges Eigentum oder diese müssen nun im Wesentlichen mit dem geistigen Eigentum der ersten beiden Kategorien übereinstimmen. Grundsätzlich muss man sich aber vergegenwärtigen, dass die Kategorie 3 von der OECD als sehr kritisch gesehen wird, quasi den Anwendungsbereich von Patenten und Software noch so ein bisschen erweitert, aber nicht so richtig erweitert. Also kommt jetzt nicht eine komplett neue Kategorie rein, sondern man muss sich vergegenwärtigen, okay, das wird ein bisschen aufgebohrt, aber nicht so richtig. Und der Nexus-Ansatz konzentriert sich dann auf die Herstellung eines Nexus, also einer Verknüpfung zwischen Ausgaben, diesen qualifizierten Wirtschaftsgütern, die dadurch erzielt werden, und dann dem Einkommen, was aus diesen qualifizierten Wirtschaftsgütern dann erzielt wird. Und nach dem Nexus-Ansatz können dann qualifizierte Wirtschaftsgüter, wie zum Beispiel Marken, was vorher auch häufig der Fall war, niemals für Steuervorteile im Rahmen von einer Patentbox-Regelung herangezogen werden oder in Frage kommen.
Und als Folge wurden dann einige Patentbox-Regime aufgegeben, wie beispielsweise die italienische Regelung. Gleichzeitig wurden noch bestehende Patentbox-Regelungen angepasst. So waren die Patentbox-Regelungen von Malta, dem Schweizer Kanton Nidwalden, Ungarn und Zypern eher auf die Anziehung von Buchgeld angelegt und weniger eben auf das Setzen von Anreizen für F&E-Aktivitäten. Als sogenanntes qualifiziertes Einkommen enthalten alle Patentbox-Regime Lizenzgebühren für die Nutzung von qualifizierten Wirtschaftsgütern. Darüber hinaus sind eben Einnahmen, meist Entgelte aus den Patentstreitigkeiten sowie der Verkauf oder die Verwertung von qualifizierten Wirtschaftsgütern aus den Patentboxen. Nun wollen wir aber noch mal ein bisschen praktischer werden und die niederländische Patentbox-Regelung vorstellen.
Sehr gerne. Die niederländische Patentbox-Regelung finde ich persönlich super interessant und die gab es auch schon vor dem BEPS-Report. Allerdings wurde sie danach ein bisschen angepasst. Und sehr interessant ist, dass also in dieser niederländischen Patentbox neben Patenten zum einen auch Software umfasst ist und Kategorie 3 Wirtschaftsgüter, von denen wir ja vorhin so viel geredet haben. Allerdings müssen diese Kategorie 3 Wirtschaftsgüter quasi wieder im Zusammenhang mit Patenten und ähnlichen Erfindungen stehen, weswegen das dann voll auf einer Linie mit der OECD ist. Und was nun anders ist im Vergleich zu klassischen Patentbox-Regelungen, es gibt hier ein zweistufiges Verfahren. Damit man von den Vorteilen des steuerlichen Vorzugsregimes der Patentbox überhaupt profitieren kann, gerade wenn ich ein größeres Unternehmen bin. Und ähnlich wie wir das schon vorher bei unserer Forschungszulage angesprochen haben, also ich habe quasi auf der ersten Ebene so eine Art fachlichen Prüfungsmechanismus und danach habe ich dann den eigentlichen Mechanismus der steuerlichen Vorzugsgewährung. Und es gibt jetzt, das Ganze geschah dann durch das Gesetz zur Förderung von Forschung und Entwicklung. Und jetzt spare ich mir mal die niederländische Aussprache, weil ich will jetzt unsere Niederländer nicht unbedingt beleidigen. Für die anschließende Zuordnung zum steuerlichen Vorzugsregime müssen dann aber noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Also beispielsweise muss man eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Das ist eine BV oder eine NV. Eine NV ist eine niederländische Aktiengesellschaft und die BV ist quasi so eine Art GmbH-Äquivalent. Das niederländische Steuerrecht muss natürlich anwendbar sein, weil wir haben hier ein steuerliches Vorzugsregime aus den Niederlanden. Und es müssen insgesamt höhere Einnahmen als Ausgaben entstehen, ist ja klar, weil ansonsten kann ich ja nicht die Einnahmen einem steuerlichen Vorzugsregime zuführen, sowie wir brauchen eigene F&E-Aktivitäten. Also wir haben hier quasi wieder die Substanzanforderungen nach dem Nexus-Ansatz. Die müssen erfüllt sein. Wenn nun ein bisschen umständlicher gesprochen, das qualifizierte Wirtschaftsgut muss durch qualifizierte Kosten entstanden sein. Und diese qualifizierten Kosten stellen dann eigene F&E-Kosten des Steuerpflichtigen dar für das jeweilige eigene F&E-Vorhaben.
Okay, Genau, und die Kategorie 3, qualifizierter Wirtschaftsgüter, liegt eben vor, wenn diese zuvor eine F&E-Bescheinigung erhalten
Da gibt
haben.
es auch wieder ein cooles niederländisches Wort, aber das sparen wir uns jetzt auch an der Stelle.
Okay, dabei muss es sich um eben eine technologische wissenschaftliche Forschung und Forschung zur Entwicklung neuer Teile von physischen Produkten, physischen Prozessen oder eben einer neuen technischen Software handeln. Und die Beurteilung wird durch unabhängige, fachlich versierte Experten vorgenommen. So viel dazu. Leider sind wir schon am Ende unserer Zeit angelangt. Daher die abschließende Frage, wie immer auch an Robert: Forschungszulage oder Patentboxregelung? Was hilft den F&E-Aktivitäten mehr?
Gute Frage. Wir haben jetzt ja in der letzten Folge haben wir die Forschungszulage herausgegriffen, so wie sie in Deutschland praktiziert wird. Aber das gibt es zum Beispiel auch in Österreich, so einen ähnlichen Mechanismus, sage ich mal. Und beide Verfahren haben eindeutig ihre jeweiligen Vorzüge und auch Nachteile. Bei der Forschungszulage werden die F&E-Aktivitäten auf einer viel früheren Ebene unterstützt und gefördert. Also man muss sich ja mal überlegen, im Vergleich dazu, bei Patentboxen, da wird quasi schon F&E-Aktivitäten gefördert, aber eher das Ergebnis. Und wir wissen ja alle bei Forschung, man braucht eigentlich einen relativ langen Atem. Also ich muss erstmal eine Idee haben, ich muss das entwickeln, ich muss das verifizieren, dann muss es sich am Markt durchsetzen, dann muss ich in die Verwertung gehen. Und quasi erst, wenn ich in die Verwertung gegangen bin, dann kommt diese Patentbox-Regelung und sagt, du hast einen schönen Job gemacht, bitte hier, es lohnt sich auch noch finanziell für dich. Und das kann erfahrungsgemäß ein bisschen dauern. Das heißt jetzt aber grundsätzlich nicht, dass Patentboxen aus meiner Sicht keine Rechtfertigung haben. Nur für die weitere Forschung steht dann quasi mehr Geld zur Verfügung. Also ich muss mich erstmal durch diese lange Zeit durchboxen und dann hätte ich quasi einen größeren Geldtopf und kann sagen, jetzt investiere ich nochmal mehr. Und aus diesem Gesichtspunkt stehen nun auch Patentboxen ein bisschen in Kritik, weil sie nämlich genau sagen, naja, du förderst ja eigentlich gar nicht F&E, sondern du willst ja eigentlich nur das Buchgeld anziehen, damit dann quasi im Rahmen der internationalen Steuergestaltung die Gewinne gedrückt werden können. Aber die eigentlichen Forschungsaktivitäten, die interessieren dich gar nicht. Nun ist es jetzt allerdings nicht so schwarz-weiß, wie man das immer sehen kann, sondern inzwischen haben wir so eine Art Mischmasch von beiden Systemen. Also im Unterschied zur deutschen Forschungszulage wissen wir ja alle, das ist ein Input-Regime und die Patentboxen sind ein sogenanntes Output-Regime. Nun ist es sehr wichtig zu verstehen, dass man ja eigentlich grundsätzlich KMU damit fördern will und nicht große internationale Unternehmen, die Gewinnverlagerungen machen können. Und am Beispiel der niederländischen Patentbox hat man das auch erkannt und hat zum Beispiel ein viel vereinfachtes Beantragungsverfahren oder ein stärker vereinfachtes Beantragungsverfahren eingeführt, damit nämlich kleine Unternehmen viel stärker davon profitieren können als große. Gleichzeitig ist es nun aber auch so, dass wir hier diesen zweiteiligen Mechanismus der zunächst fachlichen Prüfung und dann anschließend steuerlichen Förderung haben, was wir auch in den Niederlanden haben. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Königsweg. Wir brauchen eigentlich eine Bindung von Output oder eine Verknüpfung von Output- und Input-Regime. Und das gibt es zum Beispiel in den Niederlanden. Also ich habe hier eine direkte steuerliche Förderung und das im Rahmen eines Input-Regimes und dann aber auch noch das Output-Regime, dass ich nämlich die Motivation für die Unternehmer ransetze. Du musst nicht nur forschen. Das heißt, ich gebe dir nicht nur Geld, dass du irgendwas machst, sondern es ist auch super wichtig, dass du was Ordentliches, was Verwertbares für die Wirtschaft produzierst. Und das Ergebnis kann ich am besten aus meiner Sicht mit Output-Regime erreichen. Das heißt, hier ist der Königsweg. Hier müssen wir hin und hier müssen auch die Anreize gesetzt werden.
Perfekt, Robert. Vielen, vielen Dank für die abschließenden Worte. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, bis zur nächsten Folge.